Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der Podcast-Reihe Follow the Rechtsstaat. Heute mal wieder zu einem besonderen Thema und heute dann auch ohne Stefan Brink, weil es geht heute dann, wie in einigen vergangenen Folgen auch bereits, so um die Zukunft des Zivilprozesses. Und da habe ich heute als Gesprächspartner im wunderbaren Passau, das ich erst vor, glaube ich, 2 Jahren das erste Mal besucht habe, idyllisch an der tschechischen Grenze gelegen, mit einer wunderbaren Universität. Dort begrüße ich ganz, ganz herzlich Thomas Riem. Hallo, Herr Riem.
Hallo, Herr Herting. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sie sind jetzt schon eine ganze Weile, nämlich seit 2013/14 an der Universität Passau und haben dort einen Lehrstuhl für deutsches europäisches Privatrecht, Rechtstheorie und Zivilverfahrensrecht. Und wenn man sich so ein bisschen umschaut, es gibt ja doch eine lebhafte Diskussion um die Zukunft des Zivilprozesses und der ZPO. Und wenn man sich da so umschaut unter den Hochschullehrern, kommt man eigentlich gar nicht an ihnen vorbei, wenn es um dieses Thema geht. Ich möchte eigentlich einsteigen mit einem Begriff, den ich gefunden habe, der wohl aus einem Vortrag stammt, den Sie hier bei der Juristischen Gesellschaft Berlin gehalten haben. Dort haben Sie gesprochen vom Überlastungsparadox der Ziviljustiz. Und das finde ich eine spannende Kurzformel. Was haben Sie damit auf den Punkt bringen wollen?
Ja, wir haben in der Ziviljustiz eine ganz komische Situation, weil wir seit vielen, vielen Jahren rückläufige Eingangszahlen haben, und zwar dramatisch rückläufige Eingangszahlen. Wir haben in manchen Zweigen bis zu 50% Rücklauf in 20 Jahren. Bei den Landgerichten sind es zumindest 30% gewesen. Und gleichzeitig, obwohl man also eigentlich sagen müsste, na ja, jetzt können sich alle Richterinnen und Richter an den Zivilgerichten einen blauen Lenz machen, weil so wenige Verfahren nur noch da sind, gleichzeitig hört man zunächst vielleicht erstmal anekdotisch nur über Überlastung, und das sei alles so wahnsinnig viel und man würde mit der Arbeit nicht fertig. Ich kenne auch persönlich viele Richterinnen und Richter, die wirklich die Wochenenden durcharbeiten, weil sie ihr Pensum nicht geschafft bekommen. Und wenn man dann auch mal in die Statistiken schaut, merkt man tatsächlich, es steigen auch die Verfahrensdauern an. Also es ist wirklich offensichtlich so, dass die wenigeren Verfahren, die wir haben, bei einigermaßen konstanter Richterzahl, wobei da muss man ein kleines Kaviat anbringen, denn ich habe keine Zahlen gefunden, die nur die Zivilgerichte ausweisen. Wir haben eine konstante Gesamtrichterzahl in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Es gibt so den gewissen Verdacht, dass einiges sich in die Strafgerichtsbarkeit verschoben hat. Deswegen kann man die Zahlen nicht so ganz genau auf die Richterperson runterbrechen, aber es wird länger, es dauert länger. Die Verfahren sind offensichtlich komplexer und das ist paradox, weil es ja eigentlich weniger sein müssten. Und gleichzeitig ist es halt ein reales Problem. Ja, wir können nicht einfach sagen, es stimmt einfach nicht zu sagen, die Richter sind faul. Das ist nicht wahr, sondern es ist wirklich so, dass die teilweise am absoluten Rand der Belastungsgrenze arbeiten. Und wir wissen nicht warum.
Wie kommt man denn dahinter, was die Ursachen sind?
Also, es gibt bisher nur eher anekdotische Evidenzen. Die große Studie von Caroline Miller-Hannig und anderen, die über den Rückgang der Eingangszahlen geforscht haben, die haben keinen perfekten Befund erbracht, was die Ursache für die Dauern anbelangt. Sie haben das auch schon festgestellt, dass die Dauern steigen. Es gibt Hypothesen, die mehr oder weniger belastbar sind. Die plausibelste Hypothese ist, dass die Verfahren, die weggefallen sind, die nicht mehr bei der Justiz landen, die einfachen waren. Sodass quasi zwar theoretisch eine Entlastung eingetreten ist, aber diese Entlastung sich auf Verfahren bezogen hat, die man schnell wegverglichen hatte, die sich schnell von selber gelöst haben oder die einfach zu entscheiden waren. Und gleichzeitig die Verfahren, die noch geführt werden, die noch bei den Gerichten sind, werden streitiger geführt, die werden verbitterter geführt und natürlich hat die Anwaltschaft viel mehr Werkzeuge bei der Hand, um, sagen wir mal, viel Material zu produzieren. Ja, in zum Teil guter, zum Teil vielleicht auch nicht ganz so guter Qualität. Aber das ist alles Material, das natürlich im Rahmen des rechtlichen Gehörs vom Gericht verarbeitet werden muss. Und je mehr Material in der Akte steckt, desto länger dauert es logischerweise, sich dort einzuarbeiten. Wir haben natürlich strukturelle Probleme der Justiz, die wir immer hatten, Dezernatswechsel häufige und ähnliches. Das hat sich aber nicht großartig verändert. Die Zahlen sind trotzdem hochgegangen, was die Verfahrensdauern anbelangt. Und Ja, offensichtlich sind die Akten dicker, als sie früher waren. Das erzählen mir viele Richterinnen und Richter. Ich habe selber neulich mal eine ganz normale Diesel in der Akte in der Hand gehabt aus dem Berufungsverfahren mit 3000 Seiten. Das ist absurd. Und das muss man verarbeiten. Ja, und natürlich können Kanzleien, die darauf eingerichtet sind, aus jedem kleinen Tatsachenelement, das neu dazukommt, bei Diesel war es ja jede Woche eine neue Pressemitteilung, die irgendwo ans Licht kam, einen zehnseitigen Schriftsatz machen, warum das jetzt für dieses Verfahren relevant ist. Und wenn die Kanzlei gut organisiert ist und 2000 Parallelverfahren führt, geht dieser zehnseitige Schriftsatz natürlich digital an alle 2000 Verfahren und macht die Akte dick. Und natürlich muss die Beklagtenseite mit den gleichen oder anderen Tools auf diese 10 Seiten in 20 Seiten erwidern, warum das alles gar keine Rolle spielt fürs Verfahren. Und schon sind 2000 Akten um 30 Seiten angewachsen. Und das sind natürlich Dinge, die man in Zeiten von anwaltlicher Handwerksarbeit vielleicht nicht in dem Ausmaße hatte.
Jetzt wird natürlich alles länger, auch die Urteile werden länger. Ja, wenn man sich mal Urteile aus von vor 50 Jahren anschaut, dann staunt man ja manchmal, wie kurz man sich damals gefasst hat im Vergleich zu heute, nicht? Ich bin nicht so ganz sicher, ob man immer an der Länge auch wirklich die Qualität ja sowieso nicht, das ist logisch, aber ob man an der Länge immer den Aufwand messen kann, weil es ist ja heute viel, viel einfacher, auch Langes zu produzieren, als das mal zu Zeiten war, wo das alles mühsam über eine Sekretärin und ein Diktat in die Schreibmaschine eingegeben werden musste. Ja.
Absolut. Also es gibt ja das berühmte Diktum, Entschuldigung, dass der Brief so lang ist, ich hatte keine Zeit. Und das gilt natürlich auch für Anwaltsschriften und für Gerichtsurteile. Wenn man Zeit hätte, könnte man Sachen komprimieren, könnte man die Dinge besser auf den Punkt bringen. Wir haben natürlich auch so ein bisschen, jetzt erstmal für die Anwaltsperspektive, im Prozessrecht Entwicklungen, die einfach die Anwälte dazu zwingen, viel vorzutragen. Wenn ich halt Gerichte habe, die Darlegungslasten extrem überspannen, die ganz hohe Anforderungen stellen, die dann doch letztlich überraschend im Urteil dann mit irgendeiner Substanziierungskeule um die Ecke kommen und sagen, ja, der Vortrag war nicht hinreichend substanziiert, dann muss ich sozusagen institutionell und strukturell als Anwaltschaft darauf reagieren, indem ich halt grundsätzlich mehr vortrage und mich diesem Risiko nicht aussetze. Das hat sich die Justiz auf eine Art selber eingebrockt, natürlich nicht der einzelne Richter, aber das ist, glaube ich, ein strukturelles Thema, das über die letzten Jahrzehnte dazu geführt hat, dass man auf der Vorsichtsseite als Anwalt sich nicht auf einen einfachen Vortrag beschränkt, sondern lieber erstmal Material schindet.
Wir sind natürlich heute auch, würde ich so ein bisschen noch so in die andere Richtung überlegen, wir sind natürlich heute auch viel besser, längere Texte schneller da durchzukommen, als das in früheren Zeiten so ist, weil wir das ja so, also wenn man so ein etwas liest, was aus Textbausteinen etwa besteht, dann schaut man da ja viel schneller durch, als wenn man so etwas das erste Mal auch sieht. Also wir sind in gewisser Weise, glaube ich, schon geschult, da auch schnell zu sein beim Lesen und Erfassen, als das vielleicht früher mal gewesen ist.
Also mit wir würde ich sagen, für die Anwaltschaft ja, weil sie natürlich auch Werkzeuge einsetzen können und frei auswählen können, welche Werkzeuge sie zur Datenextraktion nehmen und Textvergleiche und sowas anstellen. Als Gericht gilt das, glaube ich, nicht für alle Gerichte in gleicher Weise. Die haben zum Teil E-Aktensysteme, die nicht so bequem in der Anwendung sind, wo man vielleicht die Texte nicht so gut lesen kann und die auch keine entsprechenden Datenextraktionswerkzeuge oder Ähnliches haben. Also KI ist ein großes Wort, aber sowas wird entwickelt für die Justiz und es gibt es in Pilotversuchen, aber es ist sicher nicht flächendeckend im Einsatz. Das heißt, da gibt es schon noch viele, die tatsächlich, ich sag mal manuell, die Texte von A bis Z durchlesen und das rechtliche Gehör zwingt sie ja letztlich auch dazu, weil die wissen ja nicht, ob im Textbaustein nicht doch irgendwo was anderes versteckt ist. Und solange ich keine Werkzeuge habe, digitaler Art, die mir das highlighten und zeigen, hier ist eine Abweichung von dem, was du bisher kennst, muss ich als Gericht das ja zur Kenntnis nehmen, was da vorgetragen ist.
Also die Länge hört man es ja überall auch als eine Beobachtung und auch als eine Ursachenbeschreibung, einfach die Länge der Schriftsätze und des Schriftenwechsels, das man hat im Prozess. Und da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es darum geht, was würde man eigentlich sinnvollerweise reformieren. Sie haben genannt ein Stichwort, was auch, glaube ich, nicht nur nach meiner Beobachtung ein Thema ist, wenn man schaut, was sind denn die Ursachen, dass die Verfahren immer länger dauern. Das ist das Stichwort Dezernatswechsel, Dezernentenwechsel oder Dezernatswechsel. also sprich, dass dort ein neuer Richter den Fall übernimmt. Das ist auch, also ich meine, ich habe auch 30 Jahre jetzt bei den Zivilgerichten auf dem Buckel. Und das ist eindeutig nach meiner Beobachtung so, dass das viel häufiger ein Thema ist, als das in alten Zeiten war. Das hängt natürlich an den Landgerichten auch damit zusammen, dass wir ja fast nur noch Einzelrichtersachen haben. Und früher, wenn da jemand ausgeschieden ist aus der Kammer und der war Berichterstatter in dem Verfahren, dann war das nicht so ein großes Thema nach meiner Erinnerung. Und heute kriegt man dann diese Mitteilungen, es herrscht Dezernentenwechsel, und man bitte um Verständnis, dass sich der neue Richter erstmal einarbeiten muss, und dann hört man ganz lange nichts. Das ist, jedenfalls, wenn man auf Klägerseite agiert, ist das oft ziemlich unerfreulich. Also war das vielleicht gar nicht so klug, alles so sehr auf den Einzelrichter zu setzen an den Landgerichten?
Also aus meiner Sicht nicht, aber ich bin kein Finanzminister, weil ich glaube, das war eine Reform, die letztlich ausschließlich den Finanzministern gedient hat. Das ist eine klare Sparmaßnahme, das in die Einzelrichter zu bringen. Die neueren Reformpapiere, sowohl die BMJ-Reformkommission Zielprozess der Zukunft als auch das Papier der Oberlandesgerichtspräsidentinnen und Präsidenten, schlagen beide eine Rückkehr zum starken Kammerprinzip vor. Das ist aber was, also ich bin jetzt kein Kaffeesatzleser, aber ich fürchte, dass es rechtspolitisch einfach aus fiskalischen Gründen keine große Chance haben wird. Es kostet halt schlicht mehr Personal, aber es würde der Qualität sowieso dienen, aber ich meine auch der Beschleunigung aus den von Ihnen genannten Gründen. Die Dezernatswechsel in Einzelrichtersachen, die finden halt nicht mehr, die stören dann nicht mehr so. Ja, es ist einfach, in der Kammer ist das Wissen vorhanden, und es ist ja auch ein zweiter Aspekt, der an der Kammer hängt. Die hat ja auch eine Ausbildungsfunktion, so eine Kammer. Also als Proberichterin muss ich ja immer mal lernen, wie kann ich ein straffes Verfahren führen. Und viel ist ja Verfahrensmanagement. Also das ist nämlich ein zweiter Punkt der Verfahrensdauern. Proaktives Verfahrensmanagement durch das Gericht. Ja, wie kriege ich ein Verfahren, wie kriege ich die Parteien am Zügel sozusagen, aber wie kriege ich auch den Zeitplan des Verfahrens straff? Da gibt es viele etablierte Techniken. Ja, ich bin selber in der Schiedsgerichtsbarkeit tätig, und da gibt es natürlich ganze Werkzeugkästen von Tools, die wir einsetzen, um Verfahren zu strukturieren. Und das macht man mal besser, mal schlechter, aber man weiß, dass man da viele Möglichkeiten hat. Und das ist, was man lernen muss. Und auch sowas ist schwierig zu lernen, wenn man sofort als Einzelrichter auf ein Verfahren losgelassen wird, statt von erfahrenen Vorsitzenden zu lernen.
Verfahrensstrukturierung, das ist ein Thema, das wir zuletzt im Podcast hatten, den ich mit Professor Greger aufgenommen habe. Die unstrukturierte Verfahrensführung ist natürlich aus meiner Sicht eine der Hauptursachen, warum die Akten so dick sind. Ja, weil, warum sind die Akten so dick? Dann oft, weil dann das gut sein kann, dass da über ein Jahr vergeht, bis der Richter überhaupt mal in die Akte reinguckt. Ja, dann kommt, genau, der nimmt die Klage, schickt sie dann zur Gegenpartei, zur Klageerwiderung, kommt die Klageerwiderung, dann schickt sie, das ist das Ping-Pong-Spiel, was dann da ist und was bis genau. Das geht oft bis in die Unendlichkeit, und es kommt nicht selten vor, dass man als Anwalt da sitzt und sagt, also warum kriege ich denn das jetzt schon wieder zur Stellungnahme zugeschickt? Also wozu soll ich denn da wieder Stellung nehmen? Der Kollege hat doch eigentlich auch wieder nur wiederholt, was er schon x-mal gesagt hat. Und dann merkt man halt, dass jedenfalls da nicht in gründlicher Form tatsächlich in die Schriftsätze hereingeguckt worden sind. Und das werden Sie kennen, weil das jeder Prozessanwalt kennt und in gewisser Weise hasst, dass man dann da irgendwie das kann passieren, dass man nach 2 Jahren das erste Mal in die mündliche Verhandlung geht. Und dann stellt man fest, und manchmal sagen die das einem auch in aller Offenheit, dass der Richter mal so gerade am Tag davor das erste Mal in die Akte geguckt hat.
Ja, nicht? Ja, absolut. Das ist, glaube ich, universell anerkannt, dass das eines der großen Probleme darstellt. Ich kann die Richter und Richterinnen da nur menschlich in Schutz nehmen. Die sind halt so überfordert, dass sie mit den aktuell zeitkritischen Sachen auf dem Tisch so stark beschäftigt sind, dass sie nicht die Zeit haben, eine gerade eingehende Klageschrift, also sagen wir mal Klageerwiderung, sich schon so vorzunehmen, dass man, was ja sinnvoll wäre, nach der ersten Schriftsatzrunde schon mal inhaltliche Hinweise gibt und sagt, so in der zweiten Runde interessiert mich jetzt vor allem X und Y und ich bräuchte noch hierzu was. Dafür braucht man einen gewissen Zeitpuffer in diesem Stadium, und nach dem, was mir berichtet wird aus der Richterschaft, ist die Belastung so hoch, dass dieser Puffer nicht da ist, dann passiert genau das, was Sie geschildert haben. Es wird einfach mit der Bitte um Stellungnahme Schriftsatz um Schriftsatz weitergeleitet an die Gegenseite, was natürlich zu nichts führt. Ich habe selber mal so ein Verfahren vor dem Finanzgericht geführt. Wir hatten 5 Schriftsatzrunden und ab der zweiten habe ich schon dazu geschrieben, bitte, ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen sollte. Ich bitte einen Hinweis des Gerichts, wozu noch irgendwie offensichtlich Vortrag fehlen soll. Aber es kam natürlich nichts, 5 Schriftsatzrunden lang. Und ich kenne es aus der schiedsrichterlichen Perspektive. So kann man ein Verfahren sofort in den Acker führen und es vollkommen unübersichtlich werden lassen. Und umgekehrt, natürlich kann man mit einer frühzeitigen Intervention, typischerweise nach der ersten Schriftsatzrunde, klar machen, so rechtlich sieht es aus meiner Sicht folgendermaßen aus. Unklar ist tatsächlich noch Folgendes und jenes. Und dann kriegt man das schlank erledigt. Und hat trotzdem von allen Parteien das gehört, was sie vortragen wollen zur Sache.
Sie sagen ja vorhin auch, früher, es gäbe Beobachtungen, dass früher die Sachen ja einfacher gewesen und schneller wegverglichen worden sind. Wie sind sie wegverglichen worden in früheren Zeiten? Oft im frühen ersten Termin. Und das ist auch, es ist auch eine Beobachtung, die nicht nur ich habe, dass der frühe erste Termin ist so gut wie ausgestorben. Das wird gar
Ja,
nicht
aber
mehr,
wäre gerade der
das wird
so
gar nicht mehr
hilfreich?
gemacht. Das hatte man häufig, dass man dann, also eben, ja, das bedeutet dann Klageerwiderung, Termin. Und in nicht seltenen Fällen war das dann auch vorbei, weil dann halt der Vergleich geschlossen wurde in dem frühen ersten
Ja.
Termin. Oder man zumindest, also war jetzt auch nicht immer alles optimal, da gab es auch Richterinnen und Richter, die dann beim frühen ersten Termin meinten, da müssten sie vorher gar nicht in die Akte gucken. Das hat es auch gegeben, muss man der Vollständigkeit halber sagen. Dann war das auch nicht mehr so erquicklich. Aber wenn sie in die Akte geschaut hatten, dann wusste man auch schon so ein bisschen, also worauf das Gericht meint, dass es ankommt. Dann hat man nicht so blind dann irgendwie in der Gegend herumgeschrieben, noch im
Absolut. Und
anschließenden
es ist ja auch eine
Verfahren.
Frage der Konfliktdynamik. Man ist da noch nicht so tief eingegraben in den eigenen Positionen. Dann ist die Einigungsbereitschaft auch noch größer, als wenn man jetzt in 4 Schriftsätzen sich in sein Recht verbohrt hat.
Ja, und zumal ist ja, das ist ja Alltag eigentlich auch, wenn man Prozesse führt, dass wenn man dann kommt und sagt, ich will hier, ich bin hier, ich meine, nehmen mal nur so ein Beispiel aus unserer häufigen Praxis, der IT-Dienstleister, der Mist gebaut hat und dann hat man irgendwo Sachen wieder aufräumen müssen, Daten verloren etc. Und dann kommt der eine und sagt, hier, das ist Schaden, ich rechne das mal zusammen, Mannstunden und so weiter und so fort, sagen wir 500.000. Und dann kommt natürlich die andere Seite und sagt gar nichts. Und dann ist natürlich, wenn man als Anwalt dann denjenigen berät, der hier klagt, dem sagt man natürlich, also das Beste, was passieren kann in diesem Prozess, ist, dass man sich irgendwo auf einer vernünftigen Summe, die sicherlich nicht 500.000 sein wird, einigt. Aber wenn man natürlich dann 2 Jahre braucht, bis man dann im Gütetermin ist, dann sind das im Prinzip 2 verlorene Jahre, nicht?
Ja, 2 verlorene Jahre und heutzutage, vielleicht hat sich das auch geändert, das weiß ich aber nicht. Aber nach meiner Erfahrung, die auch anekdotisch ist, gibt es eigentlich im Litigation-Bereich fast nur noch Stundenhonorarvereinbarungen. Das heißt, es sind auch ganz andere Kosten angefallen. Und dann kommt die Sunk-Cost-Fallacy natürlich. Ja, jetzt habe ich schon 10.000 Euro in dieses Verfahren investiert, in meinen Anwalt in diesem Verfahren. Und es ist natürlich auch was anderes, wenn ich erst 5.000 oder 2.000 Euro investiert habe. Dass die RVG-Sätze sich da nicht großartig ändern, spielt da keine Rolle, weil die nach meiner Erfahrung jedenfalls in den größeren Verfahren nicht mehr wirklich zur Anwendung kommen.
Das ist so, das kann ich nur bestätigen. Das ist tatsächlich so. Und klar, natürlich, das bringt es mit sich, dass je länger das Verfahren ist, desto teurer wird es für die Beteiligten und desto eine größere Hürde sind die Kosten dann bei der Einigung. Das ist tatsächlich so, ja.
Dann will man irgendwie was bekommen für das, was man da rein investiert hat.
Jetzt ist man ja eigentlich in Passau nicht bekannt, radikaler zu sein. Nichtsdestotrotz haben Sie kürzlich gesagt, also eigentlich müsste man diese ZPO nehmen. Sie ist 150 Jahre alt, man müsste sie irgendwie würdig bestatten. Das sind jetzt meine Worte. Und dann müsste man ein weißes Blatt nehmen und den Zivilprozess neu erfinden.
Ja.
Warum so radikal?
Ich beschäftige mich jetzt ja schon relativ lang mit verschiedenen Reformansätzen. Ich habe viel im Digitalisierungsbereich gemacht und Kommunikation im Zivilprozess und sehe natürlich aus der Schiedsgerichtsbarkeit auch ganz andere Formen der Verfahrensführung und bin auch international unterwegs und sehe, wie andere Staaten das machen. Und man merkt einfach, unsere ZPO, wie Sie gerade gesagt haben, ist bald 150. Sie stammt von 1877, sie verabschiedet 79 in Kraft getreten. Und wenn man sich mal die Veränderungsgeschichte der ZPO anschaut, dann waren die letzten strukturellen Eingriffe eigentlich so die Emminger Novelle 1924. Das waren die letzten Male, wo noch wirklich an der Art der Verfahrensstrukturierung, an großen Fragen wie tarieren wir Anwalts- oder Parteihoheit und Richtermacht mit gegeneinander aus oder sowas, gearbeitet wurde. Seitdem haben wir natürlich verschiedene Beschleunigungsnovellen gehabt, aber die haben ja letztlich irgendwie nur versucht, halt Parteirechte zu beschneiden und irgendwie das Verfahren schneller zu machen, aber keine strukturellen Eingriffe mehr. Und wenn wir jetzt einfach gucken, was in den, es gibt ja auch da einfach Fortschritt, einfach geistigen Fortschritt im Sinne von, andere Menschen sind auf gute Ideen gekommen, wie man das universelle Problem Streitbeilegung, das sich ja in tausend Kontexten stellt, wie man das lösen kann. Das Problem hat jeder Staat, der eine Zivilgerichtsbarkeit hat. Das Problem haben private Streitbeilegungsinstitutionen wie irgendwie der PayPal-Streitschlichtungsalgorithmus oder ähnliches. Das Problem hat die Schiedsgerichtsbarkeit. Und da gibt es einfach aus den letzten 150 Jahren oder wenn wir die Emminger-Novelle nehmen, aus den letzten 100 Jahren so viele innovative Lösungen. Also man kann ja heute 100 Jahre alte Lösungen heute nicht mehr innovativ nennen, aber jedenfalls Lösungen, die innovativer sind als das, was ursprünglich in der ZPO war. Dass man, wenn man auf dem weißen Blatt anfangen würde, vieles in der ZPO nicht mehr so schreiben würde, wie es jetzt drinsteht. Sowas wie den frühen ersten Termin, ja, man hat halt auch konfliktdynamische Forschung seitdem gehabt. Vielleicht hat sich ja auch die Streitbeilegungskultur insgesamt verändert. Das mag auch sein. Gesellschaftlichen Wandel hatten wir ja auch, den einen oder anderen, in den letzten 150 Jahren. Wir sprechen anders miteinander. Wir gehen auch im Unternehmer-Kunden-Verhältnis, auch im Zwischenunternehmer-Verhältnis anders miteinander um. Die Kaufmannsehre ist nicht mehr das, was sie im 19. Jahrhundert mal war. Also hat sich so viel gesellschaftlich verändert, in der Art, wie wir kommunizieren, verändert, in der Art, wie wir miteinander umgehen, verändert, das Wirtschaftsklima hat sich verändert. Und all das ist nicht reflektiert. Und das können kleine Dinge sein, wie einfach prozedurale Werkzeuge, wie sowas wie eine Witness Conference, ja, dass ich mehrere Zeugen gemeinsam vernehme oder Sachverständige gemeinsam vernehme. Das betrifft aber auch größere Fragen, wie allgemein den Zugang zu Tatsachen. Da bin ich natürlich bei Prozessanwälten immer an der falschen Stelle, aber ich halte unseren Beibringungsgrundsatz in der Strenge, wie wir ihn durchführen, nicht wirklich für gut, sagen wir mal vorsichtig gesagt. Da bin ich auch überhaupt nicht allein. Das ist ja seit Jahrzehnten in der Literatur immer wieder angegangen, dass man sagt, eigentlich ist diese Grundsituation, dass es bei uns in Deutschland vom Zufall abhängt, wer gerade irgendein Dokument in der Hand hält. Der kann es halt zurückhalten, wenn er will, und dann kommt das nicht in den Prozess. Wenn sie Gegenseite die Darlehenslast trägt, dann war es das halt. Und das sind so Dinge, das führt halt einfach zu ungerechten Ergebnissen. Dann kann man mit der sekundären Darlehenslast noch irgendwo ein bisschen nachschrauben, aber ist lauter Stückwerk. Und wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und überlegen, was soll der Zivilprozess? Wir wollen ja, also natürlich einen Konflikt befrieden, aber wir wollen auch sowas wie die Wahrheit rausfinden und den Konflikt in einer Weise befrieden, die vielleicht der objektiven Richtigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, wie immer man es nennen will, möglichst nahe kommt, dann würde man vielleicht schon sagen, naja, diesen Zufallspunkt, wer gerade das Dokument hat und zurückhält, gewinnt halt, weil der andere keine Chance hat, ranzukommen. Es ist nichts, wo wir stolz drauf sein sollten.
Da bin ich, also haben Sie schon richtig vermutet, dass ich da nicht auf Anhieb von überzeugt bin. Und zwar, weil Sie auch völlig zu Recht sagen, man muss auch ein bisschen mal über Deutschland hinaus das an sich anschauen. Wie ist es woanders? Und es gibt ja Länder, da ist es noch, also gerade unter dem Stichwort Access to Justice, also Zugang zur Justiz, da ist es viel schlimmer als in Deutschland. Und da dauern die Verfahren noch viel länger und sind sie noch viel teurer. Und wo ist das der Fall? Das ist im ganzen angelsächsischen Bereich der Fall. Also wenn mir jemand kommt und sagt, ich habe da ist eigentlich eine klare Sache, ich habe da eine Forderung von 500.000, sag mir mal, wer mir da in England oder Amerika helfen kann, dann muss man ja immer, dann dann ist das ja gar nicht so einfach, überhaupt noch eine Anwaltskanzlei zu finden, die es zu einem solchen, ja, einerseits stattlichen, aber andererseits ja doch dann auch nur sechsstelligen Betrag, also überhaupt, wo sich das überhaupt noch lohnt, dass sie es verfahren will. Und das hat natürlich schon etwas auch mit dem ganzen Depositions, also dem ganzen, also dass es dort keinen Beibringungsgrundsatz gibt, weil, sondern dass es dann diesen ja auch ewig lange dauernden Discovery-Phasen gibt, die dann oft dazu führen, dass der Prozess dann aus Ermüdung wegverglichen wird, nicht? Also das weiß ich nicht, ob das so, dass, also wenn man beschleunigen möchte, ist das sicherlich schwierig.
Also nur zur Klarstellung, ich halte Beschleunigung nicht für den Selbstzweck des Verfahrens. Natürlich gehört Rechtsfindung in angemessener Zeit auch dazu, zum Zugang zum Recht, aber Beschleunigung nicht um jeden Preis. Und ich würde sicher natürlich nicht bei jedem Nachbarschaftsstreit die Discovery starten. Also da darf man mich auch nicht falsch verstehen. Ich würde eher plädieren, also wenn wir jetzt mal von einem weißen Blatt ausgehen, von so einer Art Toolbox-System, dass wir, also wir haben sozusagen einen Kern-Zivilprozess, ein Standardmodell und haben dann bestimmte Werkzeuge. Wir fangen ja damit schon an, wenn wir die Commercial Courts haben oder ähnliches, wo es einfach verfahrensrechtliche Sondermöglichkeiten gibt und dass sowas wie eine Discovery halt bei Großverfahren zumindest eine Möglichkeit ist, die das Gericht anordnen kann, wenn es das insgesamt für angemessen hält. Ich traue unseren Gerichten da viel Fingerspitzengefühl dabei zu, aber dass es zumindest im Raum steht. Man könnte auch überlegen, sowas zu begrenzen auf bestimmte Kollektivverfahren. Ja, da sehe ich eine besondere Unwucht drin, wenn wir uns dieses Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz anschauen, wo wir ja so einen Zwei-Parteien-Prozess simulieren, auf der einen Seite der Verbraucherschutzverband, auf der anderen Seite das Unternehmen, aber in Wahrheit wird für eine ganze Klasse von Personen gekämpft und haben also letztlich so eine Art, nicht wirklich Ärger-Omnes-Wirkung, aber partiell ja doch zugunsten der Angemeldeten. Und auch da sitzt der arme kleine Verband, der vollkommen unterfinanziert ist und nach dem Gesetz eigentlich fast gar keine Prozessfinanzierung bekommen darf, weil der Prozessfinanzierer nur 10% kriegen kann und sich dafür kaum jemand findet. Der sitzt da und muss im Beibringungsgrundsatz an Tatsachen rankommen. Und wenn er es nicht schafft, geht es zulasten von allen Angemeldeten. Das ist was, wo ich sagen würde, zumindest für diese spezielle Verfahrensart, die so einen kollektiven Einschlag hat und eine Wirkung hat über das, also da sind wir ja weit weg von diesem liberalen Zwei-Parteien-Ausgangsbild des normalen Standard-Zivilprozesses. Es wird nur zufällig in dieser Form geführt. Da wäre ich zum Beispiel schnell dabei zu sagen, da muss eine Discovery rein. Das gehört dahin, wenn wir nicht sowieso, was man auch überlegen kann, wenn wir nach Frankreich schauen, in solchen Verfahren uns viel stärker an den Strafprozess dranhängen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, in Frankreich laufen solche Verfahren im Strafprozess. Diesel wäre ja sowas Schönes gewesen. Ja, das sind ja Fälle, die potenziell, wenn es so war, wie die Klägerseiten behaupten, ein Betrug waren strafrechtlich. Und wenn wir haben so ein Adhäsionsverfahren, was bei uns total verkümmert ist. Es gibt Länder, da wird sozusagen das zivilrechtlich miterledigt im Strafverfahren. Da ergeht ein Ärger um das Feststellungsurteil im Strafprozess. Und dann können sich die Einzelnen darauf berufen, weil halt unter rechtsstaatlichen Bedingungen, aber mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsmöglichkeiten im Strafprozess mit den hohen Beweislastanforderungen des Strafprozesses bestimmte Tatsachenelemente festgestellt wurden. Und wenn sich daraus dann zwangsläufig ein zivilrechtlicher Anspruch ergibt, dann muss der in manchen Rechtsordnungen nicht mehr individuell nachgewiesen werden. Damit könnte ich leben. Aber es wäre natürlich eine Revolution im Verhältnis zu dem, was wir aktuell haben. Und das meine ich mit auf dem weißen Blatt nochmal neu überlegen, was wir eigentlich wollen. Weil das, was momentan als Reform unterwegs ist, natürlich verbessert das den Zivilprozess, wenn wir nicht mehr den elektronischen Rechtsverkehr haben, sondern eine Kommunikationsplattform oder sowas. Das sind natürlich irgendwie Verbesserungen. Aber das ist nichts, was die großen Strukturfragen angeht.
Sie erwähnen das Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz. Oh, ich habe es geschafft, das ohne das über das in einem Zug über die Lippen zu bekommen. Ein Gesetz, das ja auch eine Antwort darauf ist, und da sind wir wieder beim Zugang zu den Gerichten, eine Antwort darauf ist, dass es immer schwieriger wird für den Verbraucher, wenn es um nicht sehr viel Geld geht, dann eigentlich überhaupt noch einen Anwalt zu finden, der den Fall übernimmt. Weil das nicht mehr so hinhaut wie in einer Generation zurück, wo man hauptsächlich über die gute alte Brago, Vorläufer des RVG, also über die Gebührentabelle abrechnete. Und dann war das eine Mischkalkulation, sagte man immer. Ja, dann kriegte man den Fall, da war es nur Streitwert 300. Da hat man nichts dran verdient, im Gegenteil. Aber dann kriegte man irgendwie morgen den Fall über 300.000 oder noch mehr. Und dann hatte man ordentliche Gebühren. Und das glich sich dann aus. Das ist heute nicht mehr, aus vielen, vielen Gründen, hat mit der Spezialisierung zu tun und hat mit dem schon angesprochenen Phänomen, dass also immer mehr über Stunde abgerechnet wird, zu tun. Also es findet sich heute kaum noch eine Anwaltskanzlei, für die das wirklich interessant ist, ein Verfahren zu führen, wo es um nicht viel geht. Und ich meine, und da stehen wir immer noch viel, viel besser da als, ich habe ja schon erwähnt, andere Länder, wo das eigentlich, also das, da haben die, hat die Anwaltschaft das Feld eigentlich auch komplett geräumt und irgendwelchen, ja, aus meiner Sicht manchmal fragwürdigen Dienstleistern überlassen, die dann ihre Geschäfte mitmachen. Aber was kann man denn da eigentlich machen? Eine der Antworten lautet, ja, möglichen Antworten lautet ja im jetzigen Gesetzgebungsverfahren, da einen schnelleren und dann auch günstigeren Online-Verfahren erstmal einzuführen, probeweise mit der dann auch gerade für solche Verfahren mit niedrigem Streitwert gedacht wird. Haben Sie da noch eine Idee? Oder was steht auf Ihrem weißen Blatt?
Also erstmal steht da auf dem weißen Blatt, das VDOC muss weg. Also nicht, weil wir keinen kollektiven Durchsetzungsmechanismus brauchen, sondern weil wir einen brauchen. Und das VDOC ist, glaube ich, das darf man inzwischen, glaube ich, sagen, es ist geschrieben, um zu scheitern. Das war die Idee dahinter, genau schon wieder bei der Musterfeststellungsklage. Rechtspolitisch ist das ein ganz klares Feigenblatt, das der Industrie nicht wehtun sollte. Wir schaffen ein Verfahren, das so aussieht, als gäbe es Verbraucherschutz und gestalten es aber so, dass nur die Verbraucherschutzverbände, die unterausgestattet sind und es längst nicht übernehmen können, die müssen ja willkürlich entscheiden, welche Verfahren sie machen, welche nicht und können da auch keine wirkliche Werbung für ihre Verfahren machen. Also das ganze Konzept des Forderungs, ich habe das an anderer Stelle in der JZ letztes Jahr mal ausgeführt, ist eigentlich, meine Hypothese ist bewusst zum Scheitern geschrieben worden, damit es keinen kollektiven Rechtsschutz in Deutschland gibt. Stattdessen hat sich ja schon was etabliert, die ganzen Abtretungsmodelle. Wir haben ja die Rechtsdienstleister auch bei uns, die Verbraucher-Inkasso-Dienstleister. Das ist ein Modell, das okay funktioniert. Das kann man mögen oder nicht, aber es ist halt das, was die Marktlücke, die Sie gerade beschrieben haben, die Anwälte machen es nicht, weil es nicht rentabel ist. VDOC funktioniert nicht. Die Lücke, die dazwischen bleibt, haben sich die Rechtsdienstleister geholt. Das funktioniert für viele Bereiche leidlich, also Fluggastrechte oder sowas sind dadurch ja eigentlich abgedeckt. Ja, man zahlt da seine 30% an die Anbieter, mal sind es 25, mal sind es mehr. Aber dadurch hat man halt das Rundum-Sorglos-Paket. Mit diesen 30% lässt man sich ja letztlich einfach die Risikoaversion abkaufen. Denn wenn man gewinnen würde, und bei Fluggastrechten ist es ja relativ deutlich vorher abzusehen, dass man gewinnen wird, man hat trotzdem, während das Verfahren läuft, halt seine Unsicherheiten und muss vorschießen und so weiter und ob man am Schluss alles bekommt und sowas. Die ganze Unsicherheit, das sind Menschen ganz offensichtlich bereit, dafür 30% ihres Anspruchs zu zahlen, bei bestimmten Ansprüchen, wie zum Beispiel Fluggastrechten, denen ja auch keine konkrete finanzielle Einbuße vorher gegenübersteht. Ja, ich glaube, die Quote würde anders aussehen, wenn man erstmal schon eine Berechnung von seiner Autowerkstatt nach dem Verkehrsunfall gezahlt hat und dann überlegt, ob ich 30% von der Erstattung abgeben werde, sieht das sicher anders aus als bei der Fluggastrechte. Also sozusagen diesen Markt gibt es. Und was jetzt dieser neue Entwurf, den Sie angesprochen haben, zum Online-Klagetool, zum das Erprobungsgesetz fürs Online-Verfahren, will es eigentlich diese Lücke parallel zu besetzen. Da bin ich also im konkreten Anwendungsfall skeptisch, weil, also so in der konkreten Ausgestaltung. Ich finde vieles in diesem Entwurf sehr gut. Ich finde sehr gut, dass wir bundeseinheitliche Plattformen bekommen, dass wir einen datenbasierten Zivilprozess bekommen. Das wäre nämlich auf meinem weißen Blatt auch drauf, dass Parteien Datensätze liefern müssen für ihre Verfahren, damit das Gericht die strukturierten Daten weiterverarbeiten kann. All das steckt in dem Entwurf, das finde ich gut. Ein Leitbild des Entwurfs finde ich nicht gut, nämlich das Leitbild des anwaltlich nicht vertretenen Verbrauchers, der seinen Prozess selber führt. Da soll es ja hinführen, der soll eine schöne Eingabemaske bekommen, die soll ähnlich aussehen wie die von Flightright und Co. Und dann kann man da seine Sachen eintragen und dann wird eine Klageschrift generiert automatisch und die kann man einreichen. Vorher gibt es auch so ein bisschen Beratung, wie groß sind die Chancen. Soweit wäre das ja eigentlich schön, aber das Problem, das aus meiner Sicht noch völlig ungelöst ist, ist, was machen wir eigentlich, wenn die Klageerwiderung kommt? Weil natürlich, also erstens kann ich schon mal der beklagten Seite nicht ein ähnlich einfach strukturiertes, leicht zugängliches Formular bieten, wie sie sich verteidigen können. So kreuzen sie hier an, wenn außergewöhnliche Umstände vorlagen. Das wird nicht passieren. Ja, dann stellt man sich schon die Frage der Waffengleichheit, aber gut. Aber was machen wir denn, wenn jetzt auf der beklagten Seite eine natürlich ausgefuchste Großkanzlei antwortet und dem kleinen Verbraucher jetzt schreibt, dass an diesem Anspruch auf gar keinen Fall was dran sein kann und dass er besser dran täte, jetzt seine Klage sofort zurückzunehmen, weil er damit die Kosten noch so ein bisschen im Zaum halten kann und andernfalls kommen Gegenforderungen auf ihn zu. Jetzt können wir, glaube ich, nicht mehr mit einem Online-Klagetool den Verbraucher unterstützen in dieser Situation. Jetzt sitzt er da, hat schon seinen Vorschuss gezahlt, es kostet, ist ein bisschen billiger, wenn es so bleibt, wie es ist, zwei statt drei Gebühren im Gericht, aber trotzdem, er hat seinen Kostenvorschuss gezahlt. Er sitzt voll im Risiko und ist zwangsläufig alleingelassen. Ich finde, das ist kein gutes Leitbild. Ich finde, wenn wir den Zivilprozess so führen, wie er aktuell ist, mit Beibringungsgrundsatz und mit der großen Macht der Parteien, aber halt auch der großen Selbstverantwortung der Parteien, dann können wir nicht anwaltlich nicht vertretene Leute in so ein Verfahren sozusagen reinlocken mit einem ganz leichten Einstieg und sie dann allein lassen, wenn es heiß und hart wird und die Gegenseite natürlich psychologisch bestens geschult Top-Schriftsätze erwidern wird auf die entsprechenden Klagen. Also das ist da, wo ich skeptisch bin. Ansonsten finde ich es gut. Mich würde dieses Verfahren viel mehr überzeugen, wenn es die Schnittstelle wäre für die Rechtsdienstleister. Ja, wenn ich trotzdem zu FlightRight ginge, aber FlightRight die Justiz nicht mit langen PDF-Schriftsätzen belasten müsste, in denen ja doch immer wieder, wie Sie schon gesagt haben, das Gleiche drinsteht, sondern ich halt dann FlightRight zwinge, wie beim Bankverkehr ja auch mit dem elektronischen Datenaustausch, sage, hier sind meine 100 Klagen aus diesem Flug. Ja, da habe ich jetzt meine 100 Leute, da ist der Datensatz, Amtsgericht, entscheide. Und dann kann das Amtsgericht diese Daten strukturiert weiterverarbeiten. Und natürlich macht man einen Schriftsatz für die 100 Passagiere und sagt, so war der Flug. Und dann kann sich die Beklagte verteidigen und sagen, es waren außergewöhnliche Umstände oder was auch immer. Und dann kann man damit aber auf einer Datenbasis umgehen. Und das ist fürs Amtsgericht viel leichter zu verarbeiten, wenn man, was dieses Gesetz ja vorsieht, beim Amtsgericht dann datenbasiert arbeitet, also auf einem strukturierten Datensatz den ganzen Fall vor sich liegen hat. Das finde ich eine extrem sinnvolle Sache, aber dann müsste man ein anderes Leitbild dahinter stellen, nämlich als Leitbild den professionellen Dienstleister, der einfach mit einem Massenbündel an Ansprüchen kommt und die effizient dem Gericht präsentieren soll.
Jetzt ist es ja mit den Dienstleistern auch so eine Sache. Wir reden eigentlich, also FlightRight gibt es, glaube ich, seit ungefähr 15 Jahren. Also auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Und das mit den Fluggastrechten, also wenn man das nur so ein bisschen mal sich angeschaut hat, das ist ja mehr Mathematik als Jura. Also geht sehr gut schematisch auf. Und 15 Jahre nach FlightRight und nach vielen, vielen Prognosen, die wir in der Zwischenzeit hatten und versuchen auch, da so dieses Geschäftsmodell auf andere Bereiche zu erstrecken, reden wir dann am Ende doch wieder nur noch über, dann oft nur über die Fluggastrechte, weil es kaum in einem anderen Bereich so richtig funktioniert hat, dieses
Ja, man
Modell
muss sagen,
auch.
wenigermiete.de ist auch gut gelaufen oder läuft, glaube ich, noch ganz gut. Und wir hatten natürlich jetzt im außerhalb des Verbraucherbereichs einfach bestimmte Großkonstellationen, LKW-Kartell oder ähnliches, wo das mit, oder also viele Kartellrechtsschadensersatzfälle
Ja,
laufen ja darunter.
aber das ist nicht der Verbraucher, nicht? Das
Und, nee,
ist
das ist nicht mehr Verbraucher, absolut, aber es sind natürlich die gleichen Strukturen dahinter. Und wir haben jetzt Online-Glücksspiel oder sowas, ist ja auch noch ein großes Ding, muss man gucken, was jetzt beim BGH-EuGH rauskommt, aber da läuft ja noch. Wir haben die Datenschutzfälle, ich bin sicher, dass die in Ihrer Kanzlei durchaus auch viel auftreten, die Meta-Scraping und ähnliche. Das wird, glaube ich, eine Dauerbeschäftigung sein.
Ja, da haben aber da haben da kann man schon merken, dass die, also der Datenschutz ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass nicht funktioniert. Also
Ja, wenn der BGH so
es
reduziert hat,
gibt
die Klausuren,
es
ja.
gibt keinen Rechtsdienstleister, der wirklich, also es gibt ganz viele, die da ihr Glück versucht haben mit DSGVO-Ansprüchen und ich wüsste keinen, von dem man auch nur ansatzweise annehmen kann, dass er Geld verdient damit.
Ja, also das sehe ich bei Datenschutz genauso. Ich glaube aber, also wir haben jetzt einfach viele dieser Anbieter ready sozusagen, die stehen in den Startlöchern für jedes größere Massenphänomen, was auftritt. Und es wird irgendwann wieder eine flächendeckend verwendete AGB für unwirksam erklärt werden und so weiter. Und wir wissen einfach, es sind jetzt die Anbieter da, die ihre Masken dann entsprechend umprogrammieren und innerhalb weniger Tage dann in die Akquise gehen können, wenn mal wieder irgendeine Bankgebührenklausel, die vielleicht ein bisschen mehr wert ist als die aktuelle, dann für unwirksam erklärt wird, dann stehen die bereit. Also ich glaube nicht, dass das ein abschließendes Modell ist, aber das ist für viele Bereiche tragfähig. Und ehrlich gesagt, die Datenschutzfälle sind vielleicht auch deswegen ein gutes Beispiel, weil der BGH hat ja Metascraping auf unter 100 Euro de facto begrenzt. Und dann muss man sagen, gut, das sind dann Bereiche, da kann man zwar sozusagen auf der beklagten Seite viel Gewinn damit machen, wenn man tausende dieser Ansprüche nicht auszahlt, aber da sind wir in einem Bereich, wo es den einzelnen Verbrauchern so egal ist, dass sie noch nicht mal dass es noch nicht mal mit dem Rechtsdienstleistermodell funktioniert. Anwälte finden sie sowieso nicht. Und natürlich kann jeder einzelne klagen. Das VDUC wird gerade genau da getestet. Es gibt ja den österreichischen Meta-Prozess, der da läuft. Müssen wir gucken, was das bringt. Aber selbst da glaube ich, dass die Anmeldezahlen gering sein werden, weil es vielleicht den Leuten noch nicht mal wert ist, sich für, keine Ahnung, 50, 60, 80 Euro da anzumelden.
Dass es überhaupt so viele Verfahren gibt wegen DSGVO-Schadensersatz, das ist ja nur deshalb, das sind ja auch keine Dienstleister, die Mandanten zusammentreiben, sondern das sind die Anwaltskanzleien, gewisse Anwaltskanzleien, wenn man boshaft ist, die nach Diesel nichts mehr zu tun hatten und sich neue Geschäftsfelder gesucht haben, wissen alle, was das für eine Ecke ist. Und die dann die Rechtsschutzversicherung und zum Teil, was zu meinem Staunen wohl sogar Prozessfinanzierer gefunden haben, die das übernommen haben. Die Rechtsschutzversicherung, die haben wohl immer noch keine Argumentation gefunden, warum sie es nicht übernehmen müssen. Und dann funktioniert das Ganze ja dann werden die Streitwerte hochgetrieben. Weil man natürlich, auch wenn man irgendwie jetzt auf 5.000 klagt, was schon idiotisch ist und gar nicht aussichtsreich ist, dann ist es halt immer nur noch 5.000, aber dann macht man noch einen Unterlassungsantrag und noch einen Auskunftsantrag und jazzt auf diese Art und Weise den Streitwert dann hoch. Dass es am Ende heißt, der Verbraucher kriegt 100 Euro und das fällt aber nicht ins Gewicht, weil er trägt die vollen Kosten nicht. Solche Entscheidungen haben wir ja immer wieder. Da ist halt auch kein Raum wirklich dafür, dass das in dauerhaft.
Dieser Markt ist auch, also da muss man sagen, das ist zum Teil schon unappetitlich, was da läuft in diesem Markt. Ja, Sie haben gerade die Seite der Anwaltskanzleien, die Rechtsschutzversicherer melken, beschrieben. Das gibt es natürlich bei den Rechtsdienstleistern auch. Das sind ja dann zum Teil auch richtige Private Equity Investments dahinter, wo dann auch dort um Renditen gekämpft wird. Das ist natürlich sehr unappetitlich, aber die Alternative wäre halt ein funktionierender kollektiver Rechtsschutz. Aber das will ganz offensichtlich unser Gesetzgeber nicht. Das hat weder die Ampel geschafft, noch davor die Große Koalition. Auch die jetzige hat sich noch nicht mal auf die Fahnen geschrieben. Da gibt es offensichtlich politisch keine Mehrheit dafür. Entwürfe dazu gibt es natürlich en masse. Ja, das wäre nicht, man hätte die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie natürlich nutzen können, der Durchsetzungsrichtlinie natürlich nutzen können, um was Schlagkräftiges zu machen. Aber das war ganz offensichtlich politisch nicht gewollt und wird auch auf absehbare Zeit nicht politisch gewollt sein. Und dann bleiben wir halt mit dem, was wir haben. Ja, also ich wäre tatsächlich dafür, eher ein vernünftiges Kollektivverfahren aufzusetzen mit einer Opt-out-Lösung statt Opt-in, mit der Möglichkeit der Prozessfinanzierung der Großzügigen, mit der Möglichkeit, hier auch andere Klagevehikel, Kläger, Institutionen vorzusehen, solche, die darauf stärker spezialisiert sind, die mit anderen finanziellen Mitteln an den Start gehen können. Also wenn man sich anschaut, mit welchen Mitteln im LKW-Kartell zum Beispiel in den Markt gegangen wurde, allein um Akquise zu betreiben. Ja, mit was für Akquisebudgets die laufen, so viel hat der VZBV nicht als Jahresbudget für alle Verfahren, wie in einem Verfahren in die Akquise gesteckt wird. Und dann, man muss ja eins dahinter sehen. Natürlich kann man sagen, wenn die Verbraucher ihr Recht nicht wollen, was soll's? Stimmt. Aber die Idee des Ganzen ist ja eigentlich, dass gesetzgeberisch auf Private Enforcement gesetzt wird. Die Idee dieser Verbraucheransprüche ist ja eigentlich, dass man regulatorisch wollte, dass man die Unternehmen zu bestimmten Verhalten bringt, sei es Fluggastrechte, sei es Kartelle, sind ja jeweils rechtlich gewollte Verhalten, Flüge nicht zu überbuchen, keine Kartelle zu schließen. Und die sollen mit dem Mittel der privatrechtlichen Ansprüche irgendwie dazu gebracht werden. Und dann heißt halt jeder nicht durchgesetzte Anspruch auch, es wird für die Unternehmen attraktiver und lukrativer, das Recht doch zu brechen. Und dann stimmt was in der Balance nicht mehr. Dann muss man entweder sagen, wir erhöhen das Public Enforcement oder wir lassen halt doch mehr Private Enforcement zu. Aber das hat eine verfahrensrechtliche Dimension, die man angehen müsste, wenn man das politisch wollte.
Das ist ja in anderen Ländern anders. Ich kriege gelegentlich mal aus anderen Ländern so Fragen, ob man gegen gewisse Methoden, das ist dann meist ein Wettbewerbsrecht, mit dem man hier unterwegs ist, ob man dagegen nicht vorgehen kann. Und dann gibt es manchmal Verwunderung, wenn man antwortet, das geht nur mit den Mitteln des Wettbewerbsrechts und in Verbindung Verbraucherschutzrecht, also private. Wir haben keine Behörde, die das, also wo man da jetzt hingehen kann und das anzeigen kann, und dann werden die so tätig, wie es in vielen anderen Feldern dann auch.
Genau. Das ist natürlich einerseits politisch resilienter, weil sie nicht von der politischen Ausrichtung einer Behörde und deren Ermessen abhängig sind, aber gleichzeitig setzt es halt voraus, dass die privaten Anreizstrukturen funktionieren und die Durchsetzungsmechanismen.
Letzte Frage, Herr Riem. Ich komme nochmal kurz zurück zur ZPO und zum Weißen Blatt. Was wäre denn Ihr größter Wunsch, was man neu machen sollte?
Realistisch oder utopisch?
Wünsche haben immer was Utopisches.
Sehr schön. Also utopisch wäre aber gewünscht, tatsächlich am Weißen Blatt das Verfahren neu zu strukturieren mit den Erkenntnissen, die wir heute haben aus der Konfliktdynamik und aus anderen Ländern, einen Werkzeugkasten drumherum zu setzen aus Verfahrensbausteinen, die nach gerichtlichem Ermessen eingesetzt werden können, von Discovery über spezielle Beweisverfahren, über bestimmte Digitalelemente, auch mediative Elemente oder ähnliches. Einfach ein Baukasten an Verfahrensmöglichkeiten, aus denen sich geschulte Personen, die auch im Konfliktmanagement und nicht nur in der rechtlichen Streitentscheidung geschult sind, bedienen können, um das Verfahren, wie es dem jeweiligen Verfahren am besten entspricht, effizient zu Ende zu führen.
Also mehr Werkzeuge für die Justiz, ein Werkzeugkasten, der ins 21. Jahrhundert passt und nicht mehr darin stecken bleibt, was wir derzeit haben, und damit vielleicht auch ein Mittel, um das dann anzugehen, was Sie als Überlastungsparadox bezeichnet haben, womit wir heute angefangen haben. Lieber Herr Riem, das ist jetzt natürlich nicht mal ansatzweise erschöpfend, was wir halt hier diskutiert haben, im Vergleich zu allen Themen, die es so beim Zivilprozess gibt. Für heute erst einmal vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.